Danke, Herr Jesus, dass wir hier wieder beieinander sein dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist, dass du uns begegnen willst heute Morgen durch dein Lied, durch das Wort, durch Zeugnisse. Alles soll zu deiner Ehre sein und deinen Namen erheben. Segne jetzt jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, und sei du bei denen, die heute nicht hier sein können. Du kennst jeden Einzelnen. Danke dir dafür, dass wir im Gebet miteinander verbunden sind, auch wenn wir uns nicht immer treffen können. Nimm alles in deine Hände. Ich möchte das Wort Gottes heute Morgen auch aus deinen Händen nehmen, dich preisen und dir alle Ehre geben. Amen. Amen. Ich bin ein Seelsorger. Geht das so mit dem Mikrofon? Ach so, ja. Okay. Ja, ich sagte gerade, ich bin ein Seelsorger. Fast alle Pastoren nennen sich Seelsorger. Aber ich bin ausgebildet auf dem Gebiet Seelsorge. Theologiestudium, Schwerpunkt Seelsorge, ist meine erste Berufung. Ich kam gar nicht auf die Idee, dass ich irgendwann auch mal Gemeindepastor wäre. Ich war eher im Thema Seelsorge und auch in der Ausbildung von Seelsorge unterwegs. Aber das ist natürlich nicht verwunderlich, dass Gott mir auch seelsorgerliche Themen aufs Herz legt. Ich möchte heute Morgen mit uns nachdenken über bereinigte Beziehungen. Ich denke, bei euch ist das alles kein Problem. Ihr habt euch alle lieb, ne? Ja. Das ist die erste Gemeinde, die ich kennenlerne. Nein, wenn ich an meine eigene Kindheit denke, an meine Jugend. Meine Mutter war dermaßen dominant. Sie kannte eigentlich nur zwei Paragraphen. Der erste Paragraph hieß, ich habe Recht. Und der zweite Paragraph hieß, wenn ich nicht Recht habe, tritt Paragraph 1 in Kraft. Das war schlimm, schwierig. Das hat dazu geführt, dass ich dann mit 18 Jahren auf die Flucht ging, das Elternhaus verlassen habe und mich dann erstmal 3 Jahre davon erholt habe, außerhalb der Familie. Aber Gott hat das alles noch zurechtgebracht. Preis dem Herrn. Beziehungen. Was in meinem Herzen vorging, solange ich nicht gläubig war, was zum Beispiel meine Mutter anging, kann man sich vorstellen. Man kann sich ja nicht dagegen wehren, aber es macht ja was mit jemandem, mit einem. Also weg, raus. Ist eigentlich kein guter Ratschlag. Flucht ist eigentlich nie ein guter Ratschlag. Aber bei mir war das so, an dem ersten Tag, als ich mein Elternhaus verlassen habe, kam Jesus in mein Leben. Und dann fing alles neu an. Wir denken manchmal, na ja, vielleicht in unserer Gemeinde gibt's keine Probleme, wir streiten nicht miteinander. Ihr hättet vor 2 Jahren die Arche kennenlernen müssen. Ich glaube, die war bis hierher bekannt. Da gab es viele Leute in der Gemeinde, die sagten, ich weiß, wo es lang geht und entweder mir nach oder es gibt Ärger. Inzwischen sind 2 Jahre vergangen, das Problem ist bereinigt. Man kann nicht bereinigte Beziehung zu allen möglichen Leuten haben. Ich habe aktuell eine Seelsorge in Lübeck außerhalb der Gemeinde, weil ich werde da von vielen Leuten gefragt, auch von Pastoren. Die haben einen Nachbarn, der kommt dann gelegentlich mal rüber und sägt einen Baum ab. Also ein fürchterlicher Mensch. Und dann, die haben mit Rechtsanwalt versucht, gegen den zu kämpfen. Das hat alles nichts genutzt. Aber als wir ins Gebet gegangen sind, hat das schlagartig aufgehört. Bereinigte Beziehungen. Ich kenne ja euch nicht so weiter. Ich komme ja heute das zweite Mal hierher. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich gehe ins Gebet für das, was ich tue, immer. Und wenn Gott mir was aufs Herz legt, frage ich nicht, ob euch das gefällt. Dann frage ich nur, ob das das Wort für diese Stunde ist. Und als ich am Anfang die Bibelstellen gehört habe, rühmt euch nicht, hat mich sehr erinnert an die Anfangszeit, als ich in die Arche kam. Da war viel zu tun. Fangen wir mal ganz einfach an. Ihr werdet es nicht glauben. Bereinigte Beziehung, was wir anhand der Herstellung von Schokolade über unsere Beziehung lernen können. Arbeitet zufällig jemand von euch in der Schokoladenfabrik? Ja, dann können wir ja miteinander heute was lernen. Ja, ihr lieben Geschwister, eine Informationsstelle für Statistik teilt mir mit, 11,4 Kilogramm pro Jahr ist jeder von uns im Durchschnitt. Habt ihr das gewusst? Teilt man dieses Gewicht durch 365, so sind es 31 Gramm pro Tag. Multipliziert man die 11,4 Kilo mit der Anzahl der Gottesdienstbesucher am heutigen Tag, ja, wie viele werden es sein? 170 Kilo vielleicht? Man kann sich das nicht vorstellen. Man müsste das hier mal aufbauen, damit man eine Vorstellung davon hat. Das sind keine gelben Rüben, auch keine Trauben. Ich rede nicht von Salzkartoffeln und auch nicht von Rindfleisch mit Meerrettich, nicht mal von Wurst, die wir vielleicht irgendwann auch mal verdrücken, sondern einfach von Schokolade. Am liebsten rede ich von Schweizer Schokolade, weil diese Schokolade doch besonders gut ist. Ihr kennt sie, so wie ich. Liegt eine auf dem Schreibtisch oder in der Schublade, hat sie meistens kein langes Leben mehr. Seit 1520 ist dieser Luxusartikel bekannt. Damals wurde der Vorgänger der heutigen Schokolade nur von Apothekern und Konditoren hergestellt. Doch diese Zeiten haben sich geändert. Heute wird Schokolade in Unmengen industriell hergestellt. Ein gelernter Konditor hat mir mal erzählt, wie die Herstellung von Schokolade funktioniert. Und ich finde das äußerst interessant. Kakaobohnen. Vorwiegend aus Westafrika oder Südamerika importiert, stammen und werden gereinigt und geröstet. Danach werden die Kakaobohnen so fein gemahlen, bis eine flüssige Masse entsteht. Die Kakaomasse. Sie ist das eigentliche Rohmaterial, aber noch völlig ungenießbar, weil diese dunkle Flüssigkeit sehr bitter ist. Dieser Kakaomasse werden noch Zucker, Milchpulver und Kakaobutter beigemischt. Das Ganze wird gut gemixt und dann in einem Walzwerk zu ganz feiner, flüssiger Schokolade gepresst. Eigentlich hätte ich ja welche mitbringen müssen. Ja. Fällt mir aber dummerweise gerade jetzt erst ein. Also wunderbar, denkt ihr jetzt, die Sache ist fertig und am besten, wir schlagen schnell zu. Aber weit gefehlt. So einfach ist das nicht. Wenn man die Schokolade in diesem Zustand isst, merkt man, dass sie immer noch bitter ist. Deshalb kommt jetzt in der Weiterverarbeitung der entscheidende Schritt. Die Masse wird jetzt gewärmt und in einem speziellen Rührwerk hin und her gewalzt. Der Fachausdruck hierfür ist konchieren. Ah, jawohl. Durch stundenlanges Hin- und Herbewegen entweichen die sogenannten Bitterstoffe aus der Schokoladenmasse. Die kleinen Teilchen verflüchtigen sich an der Oberfläche. Die Schokolade bekommt dadurch ihren zarten Schmelz. Und je länger die Masse konchiert wird, desto besser wird die Qualität. Dieses Bild von der Schokoladenherstellung ist mir ein Bild für das Leben und das Christsein geworden. Jesus will mein Leben bewegen, sodass alle Bitterstoffe aus meinem Leben entweichen und mein Leben zerschmelzend und mit einem angenehmen Geschmack für andere genießbar wird. Besonders in Beziehung zu anderen Menschen erleben wir das immer wieder, dass sich Bitterkeit, Groll, Ärger auf den Nächsten in unserem Leben einschleichen. Und ich habe oft genug in der Seelsorge mit Menschen zu tun, die vielleicht schon so alt sind wie ich und sagen, ich bin schon mein ganzes Leben lang verbittert wegen dieser und dieser und jener Situation. Gläubige Menschen kommen einfach nicht darüber hinweg, finden es nicht in die Vergebung. Ja, und dann heißt es zu handeln, den Menschen zu sagen, wie geht die Bitterkeit raus? Ich sagte, Jesus will unser Leben bewegen. Er will uns so bewegen, dass die Bitterstoffe in unserem Leben entweichen. Besonders in Beziehung zu anderen Menschen erleben wir das immer wieder, dass das ein Problem ist. Und das war unser Hauptproblem in der Arche in Lübeck. Sie sind aufeinander losgegangen und konnten sich gegenseitig nicht vergeben. Und es haben immer noch, glaube ich, 4 Leute die Gemeinde verlassen, weil sie nicht bereit waren zu vergeben. Trotz, kann man sagen, 20 Seelsorgegesprächen im Schnitt. Das ist nicht so einfach. Wir erleben das immer wieder. Bittere Gedanken trüben die Atmosphäre zwischen Menschen. Das kann bei Menschen sein, die in meiner eigenen Familie leben. Das kann bei Angehörigen der Familie Gottes unter Brüdern und Schwestern in der Gemeinde passieren. Das kann unsere Beziehung zum Nachbarn und anderen Menschen im Dorf, in der Stadt, zu Kollegen am Arbeitsplatz zerstören. Bitterkeit in unserem Leben ist eine ganz gefährliche Angelegenheit. Sie ist deshalb so gefährlich, weil wir sie oft gar nicht bemerken, gar nicht richtig wahrnehmen. Sie beginnen oft bei nur kleinen Sachen, wirkliche Kleinigkeiten, wo man sich hinterher fragt, wie ist das möglich, dass Leute zerstritten sind über Jahrzehnte wegen einer Nichtigkeit. Jetzt ist schon wieder 5 Minuten zu spät. Einer zur Besprechung gekommen. Jetzt hat diese Person schon wieder so eine zweideutige Bemerkung gemacht. Und dann noch erst diese Blicke, wenn Blicke töten könnten, ja dann. Oft genug sammeln sich in zwischenmenschlichen Beziehungen solche Kleinigkeiten. Bis dann auf einmal eine Mauer zwischen Menschen steht und man sich aus dem Weg geht. Ich habe das in Baden-Württemberg erlebt. In einem Mehrfamilienhaus wohnten 2 Geschwisterfamilien sich gegenüber auf derselben Etage, die sich nicht mehr gegrüßt haben, obwohl sie jeden Sonntag zusammen in derselben Gemeinde waren. Warum haben sie sich gestritten? Weil sie sich nicht darüber einig wurden, ob das Singen in der Gemeinde eine Berufung oder eine Begabung ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Beziehung kaputt. Die haben sich einfach, sind sich nur noch aus dem Weg gegangen und sitzen gemeinsam in der Gemeinde, heben die Hände und beten Jesus an. Wie kann das sein? Man kann eben nicht miteinander, oft genug steht etwas unausgesprochen zwischen Menschen. Denn Menschen haben auch einen gefährlichen Mechanismus in sich. Wir neigen dazu, Konflikte zu verdrängen. Man redet vorne schön mit dem anderen und hat im Herzen doch einen Groll gegenüber dem anderen. Ich kann nicht zählen, wie oft ich das erlebt habe. Ihr sagt vielleicht, du übertreibst. Wir kommen doch alle gut miteinander aus. Aber das irrt. Bei Besuchen und in der Seelsorge begegnet mir nicht so häufig wie Konflikte in Beziehungen, zerstörerische Konflikte. Die werden wenn sie nicht bereinigt werden, kommen sie nicht unter die Vergebung Jesu und das Ergebnis, dass die Bitterkeit immer mehr anwächst. Wo Bitterkeit, Unvergebenes, Unbereinigtes in Familien, in Gemeinden, zwischen Menschen steht, solange macht sich in einer Gemeinde oder in einer Familie so etwas wie eine Lähmung breit. Nichts geht mehr. Nichts bewegt sich mehr und oft genug weiß man gar nicht mehr genau, wo das begonnen hat, wo das angefangen hat. Aber wenn das in einer Gemeinde ist, muss man sich nicht wundern, dass in der Gemeinde keine Erweckung passiert, dass keine Leute reinkommen. Der Geist Gottes zieht sich zurück, wo Menschen nicht bereit sind, die Dinge ihres Lebens zu bereinigen, in die Gegenwart Gottes zu bringen, dem anderen zu vergeben. Und über Vergebung müsste ich jetzt eine extra Predigt halten. Das reicht heute nicht. Das ist ganz wichtig. Das haben viele auch noch gar nicht verstanden, worum es da wirklich geht. Ja, ich möchte heute Morgen von einem Mann der Bibel reden, der allen Grund gehabt hätte, gegen seine Familienangehörigen bitter zu sein. Und ihr kennt ihn alle gut. Das ist Josef, der Sohn Jakobs. Josef wurde in eine Grube geworfen, er wurde von den Menschen, die ihm lange Zeit am nächsten standen, verkauft. Im wahrsten Sinne des Wortes, Josef hätte für den Rest seines Lebens in der Grube der Bitterkeit und des Grolls verharren können. Wer von uns ist schon mal verkauft worden aus der eigenen Familie? Man kann sich das nicht vorstellen. Aus seiner Familie herausgerissen, an Potiphar als Sklave verkauft, misshandelt, beschuldigt, eingesperrt. Wenn jemals ein Mensch Grund gehabt hätte, verbittert und mit anderen Menschen fertig zu sein, dann ist das Josef. Aber Josef ging einen anderen Weg. Er ging den Weg, dass er Bitterkeit in seinem Leben nicht zuließ und seinen Brüdern vergab. Ob das ein langer Weg gewesen ist, ich weiß es nicht. Es mag schon sein, und dennoch war es sein Weg. Und jetzt lesen wir aus 1. Mose, Kapitel 45, die Verse 1 bis 7 und aus 1. Mose 50, die Verse 17 bis 21. Und da heißt es, da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlass den Raum, befahl er seinen Hofbeamten erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. Ihr kennt die Geschichte, es kam Hungersnot, sie kamen nach Ägypten, um Lebensmittel einzukaufen. Und dann steht sie mit Josef in einem Raum und erkennen ihn nicht. Und Josef brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharao sprachen sie alle davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. Kommt doch näher, sagte Josef. Sie kam zu ihm heran und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Schon seit 2 Jahren hungern die Menschen, und auch in den nächsten 5 Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien überlebt. Nur so kann ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen. Vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Darum bitten wir dich jetzt. Verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott, wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht fest. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nicht zu befürchten, ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und sie vertrauten ihm. Was muss in diesem Mann passiert sein, um zu so einer Haltung zu kommen? Wir haben hier eine Geschichte vor uns, die für uns Vorbild ist aus Gottes Wort, unmittelbar Vorbild ist. Ich sage, ich kenne keinen von euch. Vielleicht habt ihr mit niemandem irgendein Problem. Alles in Ordnung, macht nichts. Dann sagt es denen weiter, die Probleme haben. Auch dazu ist Gottes Wort da. Aber wenn es da noch was gibt zu bereinigen, dann schiebt es nicht auf die lange Bank. Je schneller wir uns bereit erklären, klare Sache mit Gott und Menschen zu machen, desto schneller kommt der Segen. Für jeden Einzelnen, für die Gemeinde, für uns alle. Also wenn wir diesen Text entlang gehen, dann entdecken wir an ihm einfach einige Grundwahrheiten über zwischenmenschliche Beziehungen und Vergebung. Unbereinigte Beziehungen verursachen Spannung. Josef stand seinen Brüdern gegenüber, sie wussten nicht, vor wem sie standen. Und doch war auch für sie die unbereinigte Beziehung zu Josef, das Unrecht an ihrem Bruder, eine ständige Quelle von Spannung und Gewissensbissen. So stelle ich mir das immerhin vor. Die werden sich im Nachhinein auch gedacht haben, was haben wir da getan? Als Josef sie mit der Geschichte, mit seinem Silberbecher, ihr kennt es, hart bedrängte, kam ihnen in dieser Notlage sofort der Gedanke, dieses Unheil geschieht uns, weil wir unserem Bruder schuldig geworden sind. Die alte Geschichte, sie lag Jahre zurück, vielleicht sogar Jahrzehnte, wurden sie nicht los. Sie wurden sie nicht los. Wie ist das mit uns? Werden wir die Dinge aus unserer Vergangenheit los, wenn wir sie bis jetzt festgehalten haben? Wir befinden uns, wenn das nicht so ist, wie in einem Gefängnis. Und wir haben den Schlüssel in der Tasche aufzumachen und rauszugehen. Warum machen wir es nicht? Weil wir darauf warten, dass der mich ins Unrecht gesetzt hat, kommt und sich entschuldigt und sich wieder ins Recht setzt. Darüber gibt es ein wunderschönes Buch. Das Buch heißt, wie wir wahnsinnig werden können. Und darin ist nur ein, das Buch hat ungefähr 80 Seiten, es hat nur ein Thema. Wenn wir darauf warten, dass derjenige, der uns Unrecht getan hat, uns wieder ins Recht setzt, können wir eher irre werden, als dass das passiert. Und genau das habe ich meinen Geschwistern in der Arche in der ersten Predigt gesagt. Was wollt ihr hier? Ihr wollt alle Christen sein. Und ich sag's euch auf die Gefahr, dass ihr mich sofort wieder rauswerft. Christen verhalten sich anders. Und dann habe ich ihnen mal erklärt. Verhalten sich anders. Die haben sich, ich weiß es heute noch, wie ich das erste Mal da war, im Forum, gegenseitig den Glauben abgesprochen. Es war einfach nur fürchterlich, so dass ich Jason ansprach direkt hinterher und gesagt habe, lieber Bruder, ihr braucht hier dringend einen Seelsorger. Wir waren da eigentlich nur mal zu Gast, weil uns jemand eingeladen hatte. Ich habe keine Ahnung gehabt, was da auf uns zukommt. Da habe ich ihm gesagt, ich strebe hier überhaupt kein Leitungsamt an. Schon allein aufgrund meines Alters. Ich möchte nur einfach behilflich sein, weil diese Gemeinde braucht dringend einen Seelsorger, sonst kann sie demnächst zumachen. Ja, nun ist die doch bei mir irgendwann hängen geblieben, weil es war absolut keiner zu finden, der diese zerstrittene Gemeinde übernehmen wollte. Dann kam sie bei mir an und dann habe ich lange mit meiner Frau gebetet und gesagt, wollen wir uns das nochmal antun? Eigentlich hätte ich ja Lust, jetzt auch mal das zu machen, was mir Spaß macht. Vielleicht noch ein Buch schreiben, Musik machen. Ich muss eigentlich nicht mehr die Hauptverantwortung für eine Gemeinde haben. Aber da sich keiner fand und von Hamburg schon der Vorschlag kam, die Gemeinde zu schließen, haben wir es dann doch nochmal übernommen. Und heute haben wir eine völlig andere Atmosphäre. Nach aber anderthalb Jahre Knochenarbeit. Knochenarbeit in der Gemeinde. Könnt ihr euch das vorstellen? Knochenarbeit. Mediationsgespräche. 4, 5, 6 Stunden. Bis dann endlich mal Versöhnung kam, die man auch Versöhnung nennen kann. Die Bestand hat bis heute. Lange Wege, viel Geduld, viel Ausdauer. Nicht verzweifeln, Jesus fragen. Es geht. Es funktioniert. Wenn ich denke, hier haben sie zuerst gedacht, so, jetzt werden wir für unsere Schandtaten bestraft. Immer wenn die Ägypten gehört haben, dann stand ihnen das Unrecht vor Augen. Aber nicht nur den Brüdern, sondern auch Josef selbst lebte in einer unerhörten Spannung, einer Spannung, die so stark wurde, dass er sie nicht mehr aushielt. Deshalb jagte er alle seine Angestellten hinaus und hatte jetzt kein anderes Ziel, als dass ich will wieder in einer sauberen Beziehung zu meinen Brüdern leben. Er spürte die Spannung und packte sie an. Und wir spüren das auch. Ich habe auch meine Zeit gebraucht, bis ich Vergebung verstanden habe und diesen Weg dann endlich auch mal gehen wollte. Davon hängt nämlich alles ab. Wo Beziehungen bereinigt werden, wird oft geweint. Ich habe noch keinen gesehen, der Sünden bereut hat und da gelacht hat. Da wird oft geweint. Als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab, weinte er hemmungslos. Er weinte so laut, dass es der ganze Palast hörte, was die sich wohl gedacht haben. Ich weiß es nicht. Es ist ein gutes Zeichen, wenn Menschen, die ihre Beziehung zueinander bereinigen, in Tränen ausbrechen. Da muss man sich nicht schämen. Es ist ein gutes Zeichen, wenn sie zu weinen beginnen, denn das zeigt, dass nicht nur mit dem Verstand eine Beziehung wieder in Ordnung gebracht wird, sondern dass auch die aufgestauten Emotionen, die Schuld, die Bitterkeit, der Groll in Bewegung kommen und heil werden. Wenn sich zwei Menschen versöhnen und es kommt zu Tränen, bin ich immer heilfroh. Dann ist die Versöhnung nicht nur eine Versöhnung im Kopf, dann ist nicht nur der Verstand betroffen, sondern auch das Herz und die Gefühle. Und wir erleben es in Lübeck in der Arche, das kann ich bezeugen, von denen ich übrigens auch ganz herzlich grüßen soll. Und auch natürlich von Geschwister Pigors, die wir immer sehr ehren. Das sind ja meine Vorvorgänger. Wir freuen uns immer, wenn sie kommen. Sie lassen euch, ich habe ihn vorgestern noch mit ihnen telefoniert und ihnen gesagt, sie sollen zu uns zum Mittagessen kommen. Und sie lassen euch herzlich grüßen. Versöhnung findet nicht im Verstand statt, sondern im Herzen. Ich will das, was mich gefangen hält, loslassen. Loslassen um jeden Preis. Wir merken es doch selber, dass es nicht gut ist für uns. Unversöhnlichkeit kann uns krank machen bis zum Tod. Aber wenn unser Herz dabei ist, dann werden auch die Gefühle frei. Aufgestaute Emotion bricht sich Bahn und wird bereinigt. Ich selber habe das in meinem Leben sehr stark erlebt. Zwischen einem Bruder in einer Gemeinde und mir ergaben sich Spannungen, Baden-Württemberg, lange her, nicht zurückverfolgbar, die sehr schnell sich gegeneinander auftürmten, sodass wir nicht mehr vernünftig miteinander reden konnten. Als wir uns aussprachen, als wir all die Missverständnisse der vergangenen Wochen und Monaten herausließen, haben wir geweint, als Männer hemmungslos geweint. Und ich habe mich dieser Tränen noch nie geschämt. Jesus ist neu in unser Leben gekommen. Und er konnte uns neu gebrauchen. Ich habe es den Geschwistern gesagt, bereinigt eure Beziehungen. Vor allen Dingen die mit Jesus, der jetzt weggeht. Der ist ja nicht nur aus Itzehoe weg, der ist ja irgendwo in Deutschland gelandet mit seiner Familie. Da habe ich gesagt, wenn ihr eure Auseinandersetzung mit Jesus nicht in Ordnung bringt, ihr seid nachher nicht zum Dienst tauglich. Bereinigt eure Beziehung. Und einer von denen sitzt jetzt zu Hause und sagt immer noch, ich bin das Opfer. Und ist krank geworden. Zwei schwere Herzoperationen hinter sich. Als ich ihn besuchte, sagte er, ich habe aufgegeben. Ich will nur noch sterben. Und Gott hat ihn wieder aufgerichtet. Und er ist nicht bereit zu vergeben. 20 Seelsorgegespräche. Mindestens 2 Stunden, 3 Stunden. Ich habe ihm Gottes Wort rauf und runter erklärt. Ich kann da keinen Menschen zuzwingen. Ich kann nur sagen, wie Gottes Wege sind. Und ich erlebe das immer wieder. Ich bin zu einer Familie gerufen worden. Da hat die Tochter gerade mit der Axt die Tür von der Wohnung eingeschlagen und wollte ihre Mutter mit der Axt spalten. Kam rechtzeitig noch die Polizei. Und die junge Frau kam erstmal in die Psychiatrie. Und die Mutter rief bei mir an und weinte und sagte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr kämpfen. Was glaubt ihr, habe ich ihr gesagt? Ich habe ihr gesagt, endlich. Endlich. Das Geheimnis liegt nicht im Kämpfen, das Geheimnis liegt im Loslassen. Lassen wir die Dinge, die uns belasten, einfach los. Wer das nicht probiert hat, kann sich das nicht vorstellen. Aber wer das macht, der wird merken, dass eine ganz andere Dinge in einem passieren. Erschrecken wir nicht, wenn Dinge zum Vorschein kommen, an die wir vorher nie gedacht haben. Das kann nur heilsam sein. Wo Beziehungen bereinigt werden, da macht man Schritte aufeinander zu. Da ist Bewegung. Schokolade muss man hin und her bewegen, dass die Bitterstoffe rausgehen. So muss man uns auch bewegen. Josef sagte zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Ein paar kleine Worte, die jedoch Bedeutung haben. Diese Schritte aufeinander zumachen sind so schwer. So selten gehen wir sie, zu gern bewahren wir den Abstand, den wir miteinander aufgebaut haben. Josef geht auf seine Brüder zu und bittet sie, tretet her zu mir. Wo gibt es einen Menschen, auf den wir, den du und ich zugehen solltest? Das Ehepaar Pigus kommt heute Mittag zu uns zum Mittagessen und bringt noch jemanden mit, auf den ich auch zugehen muss. Und er auf mich. Das ist also wirklich tagesaktuell. Das sind nicht irgendwelche Geschichten aus der Vergangenheit. Ihr müsst mal Pastor gewesen sein und Seelsorger, damit ihr wisst, was los ist. Und unter Christen. Josef geht auf seine Brüder zu und bittet sie, tretet her zu mir. Wo stehen zwischen mir und anderen unausgesprochene Dinge im Weg? Dinge vielleicht auch, die den Geist Gottes hindern, bei mir selber und vielleicht auch sogar in der Gemeinde, dass es aufwärts geht. Bei uns hat es angefangen, aufwärts zu gehen in der Arche, nachdem wir den Schrott rausgeworfen haben. Gnadenlos. Raus. Unausgesprochene Dinge, die uns im Weg stehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe auch keine Ahnung, warum Gott mir das aufs Herz legt, euch das heute so zu sagen. Da wird sich was dabei gedacht haben. Diese Frage möchte ich heute sehr euch aufs Herz legen. Ich möchte sie mir und euch mitgeben in dieser Woche, dass ihr sie bewegt. Ich predige immer zuerst zu mir. Was ich nicht bereit bin zu tun, das erwarte ich auch von keinem anderen. Aber wo es nötig ist, lasst uns Schritte aufeinander zumachen. Es wird uns heilen. Es wird uns einfach heilen und es wird uns vorwärts bringen. Wo Beziehungen bereinigt werden, gibt man den Zorn, den Ärger und die Wut preis. Josef hat die Reife in dem unfassbar schrecklichen Gottes, die Reife in dem unfassbar schrecklichen Gottes Hand zu erkennen. Das ist Reife, wenn man sagt, die Angelegenheit, die zwischen uns vorgefallen ist, hat Gott zum Guten verwendet. Gott hat damit etwas vorgehabt. Das bringt uns dahin, dass wir Mütter und Väter in Christus werden. Denn wo Beziehungen bereinigt werden, geschieht Errettung Gottes. Gott sagt, wenn ihr nicht bereit seid zu vergeben, vergebe ich euch auch nicht. Das ist eines der brutalsten Sätze, die ich in der Bibel gefunden habe. Aber das sollte uns nachdenklich machen. Ganz egal, was war. Ganz egal, Christen verhalten sich anders, die machen den ersten Schritt. Josef sagt, Gott hat mich hierher gesandt zu einer großen Errettung. Wo Menschen vor Gott und voreinander ihre Beziehungen bereinigen, geschieht nicht nur Heil zwischen den betreffenden Personen, es geschieht auch Heilsames in der Beziehung zum lebendigen Gott. Nicht nur die Beziehung zum Nächsten wird heil, auch die Beziehung zu Gott wird heil und neu. Auch das muss man sich mal überlegen. Die Versöhnung geschieht, wo Versöhnung geschieht, muss immer Gott beteiligt werden. Man braucht nicht nur die Vergebung zueinander, sondern auch die Vergebung Jesu für die eigene Schuld. Wer nicht vergeben will, ist in der Sünde. Auch darüber muss man mal nachdenken. Sünde hat in der ewigen Herrlichkeit nichts verloren. Bringen wir unser Leben in Ordnung. Normalerweise bringen die Gesetzmäßigkeiten von Saat und Ernte und die des Wachstums es mit sich, dass all unsere menschlichen Beziehungen, ja das ganze Leben des Menschen Kraft unseres sündigen Wesens immer schneller auf Krieg und Zerstörung zuschauen. Schaut euch an, was in unserem Land gerade los ist. Und wie das nächste Woche weitergeht, wissen wir auch noch nicht. Manche Leute haben mir gesagt, ich habe einen Hass auf Frau Merkel. Was ist das denn? Nee, haben wir nicht. Wir vertrauen auf unseren Herrn. Was geht uns die Politik an? Wir sind in der Hand Gottes geborgen. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt, wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben. Und unsere Lebenszeit ist von Gott vorherbestimmt. Wovor sollte ich mich fürchten? Wenn meine Zeit rum ist, ich will in die ewige Herrlichkeit. Da hat der ganze Zirkus hier auf Erden aber ein für alle Mal sein Ende. Und darüber denke ich nach. Wie komme ich denn dahin? Na? Indem dann noch ein paar Leute in meiner Umgebung sind, denen ich am liebsten einen Fußtritt geben würde. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, da schrieb jemand auf Facebook: Ich fahre jeden Tag Auto, damit ich meine Schimpfwörter nicht vergesse. Denken wir mal darüber nach. Denken wir mal darüber nach. Wir haben ja auch ein Gerechtigkeitsdenken irgendwo. Aber Gottes Gerechtigkeit ist anders als unsere Gerechtigkeit. Und das müssen wir lernen. Von daher haben dann zwischenmenschliche Beziehungen nicht nur Auswirkungen aufeinander, sondern auch auf unsere Beziehung zu Gott ein doppelter Grund, sie in Ordnung zu bringen. Aber auch bereinigte Dinge können nochmal hochkommen. Auch das ist möglich. Dann muss man nochmal über die Bücher gehen, muss nochmal anpacken, muss nochmal erneut darüber sprechen. Wenn eine Sache sehr tief sitzt, wird die Sache zum Kampf. Nicht ohne Grund wurde Jesus gefragt, wie oft muss ich meinem Nächsten vergeben? Reicht das mit 7-mal? Und er sagte, 7-mal, 70-mal sollst du vergeben. Das heißt, nicht bei 491 ist Feierabend, sondern das heißt, Vergebung kann ein Kampf sein. Und dieser Kampf muss gewonnen werden. Da kann manches wieder hochkommen, auch wenn wir dachten, wir haben das hinter uns. Der Teufel schläft ja auch nicht. Er versucht uns zu erinnern. Also wenn neue Aspekte aufkommen, muss man nachdoppeln, solange bis die Bitterkeit und der Groll aus dem Herzen verschwindet. Das Beispiel mit der Schokolade macht es deutlich. Konschieren, hin und her bewegen. Je länger, desto besser. Aber an den Punkt kommen, wo es heißt loslassen. Das Geheimnis liegt im Loslassen, nicht im Kämpfen. Gott streitet für uns. Habe ich auch erlebt. Jemand, dem das gar nicht gepasst hat, dass ich im Internet wahrscheinlich zu viel Wahrheit verbreitet habe, hat dann 5 Schmähvideos über mich gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? 5 Schmähvideos. Und dann kam auch noch eine Strafanzeige, weil ich dann geschrieben hatte, ich dulde auf meiner Seite keine Irrlehren. Hat er mich doch glatt angezeigt, weil ich ihn genannt habe, weil er gesagt hat, ich hätte ihn ein Irrlehrer genannt. Gut zuhören macht auch Sinn, weil ich das gar nicht so gesagt habe. Dann habe ich dem Staatsanwalt in Heilbronn einen netten Brief geschrieben. Sehr geehrter Herr Staatsanwalt, ich verstehe die Rechtsauffassung dieses Herrn nicht. Sind Sie doch so gut und stellen Sie mal das Verfahren ein. 14 Tage später kam die Einstellungsverordnung. Und dieser Mann, der sich so gegen mich aufgebracht war, der sitzt heute im Gefängnis. Ein Pfingstprediger aus Baden-Württemberg ist entlarvt worden als Pädophiler. So ist das manchmal. Habe ich jetzt Groll auf den Mann? Nein. Ich hatte auch keinen Groll, als er die Schmähvideos über mich geschrieben hat. Ich habe endlich mal was über mich erfahren, was ich vorher nicht wusste. Aber die sind dann auch irgendwann wieder verschwunden. Das kann einen fertig machen, wenn man nicht wirklich gestanden ist im Wort Gottes. Da kommen Angriffe, das glaubt kein Mensch. Aber die kommen, der Teufel schläft nicht, der hat was gegen Multiplikatoren. Das sage ich euch, aber richtig. Aber keine Chance. Der Teufel ist ein Kettenhund. Der kann immer nur so weit, wie die Kette lang ist, und der kann uns nicht erreichen, wenn wir das nicht zulassen. Wir müssen durchaus auch mal Dinge in Ruhe, es müssen auch durch Dinge mal in Ruhe gelassen werden und zu den Akten gelegt werden, aber es ist erforderlich, vielleicht, dann muss es auch ein zweites Mal oder ein drittes Mal aktiv werden. Ich komme gleich zum Schluss. Bereinigte Beziehungen erfordern Arbeit. Aber ich meine, es ist lohnende Arbeit. Versöhnung erkennt man in menschlich bösen Absichten. Erkennt man gutes Handeln. Ihr gedachtet, es böse zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, sagt Josef, genau, seinen Brüdern. Josef erkennt den Verkauf als eine segensreiche Sendung Gottes. Unfassbar. Das Vergangene wird bewältigt in dem Vertrauen, dass Gott auch Böses zum Guten werden lassen kann. Und es auch tut. Versöhnung sagt, ich will wieder für dich da sein, nach meinen besten Kräften. Haben wir gehört in Vers 21. Versöhnung redet mit dem anderen freundlich und Versöhnung tröstet einander. Jesus ruft uns heute auf, unserem Bruder, unserer Schwester zu vergeben, weil vielleicht auch er uns vergeben hat. Du musst also keine bitteren Stoffe in dir entwickeln. Jesus will sie entfernen, er will sie entweichen lassen, weil Jesus mir alles vergeben hat. Bin ich bereit, auch wieder zu vergeben? Und er hat uns alles vergeben am Kreuz. Ostern ist gerade hinter uns. Lass der Bitterkeit keinen Raum. Sie soll sich nicht in dein Herz hineinbohren. Denk dabei an die flüssige Schokolade. Sie hat edlen Charakter. Ihr Geschmack ist fein und abgerundet, weil sie ständig hin und her bewegt wird. Die vorhandene Bitterkeit verflüchtigt sich ganz, aber das geschieht nicht von selbst. Im Fall der Schokolade tut das die Konchiermaschine, das heißt die Kraft, die sie antreibt. Aber du musst dich wieder vom Geist und vom Wort Gottes bewegen lassen. Sie führen dich und mich zu Jesus. Und Jesus vergibt alle Bitterkeit. Dein Christsein bekommt vollen Charakter, edlen Charakter. Du wirst frei, dem Bruder und der Schwester in Liebe und in Gedanken des Friedens zu begegnen. Paulus schreibt, seid barmherzig und freundlich, vergebt einander, wenn jemand Klage wider den anderen hat. Man könnte fast sagen, seid zart und feinschmelzend in eurem Umgang miteinander. Das lässt sich natürlich nicht ganz so süß wie bei der Schokolade umsetzen, dafür aber umso mehr mit dem Herzen. Gott mache uns zu Josefs, die nicht nachtragend sind, auch auf verkorksten Wegen Gottes Hand erkennen und dem anderen Liebe und Vergebung gewähren. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Ein sehr ernstes Wort, wie ich meine. Ein Wort, das uns nicht anklagt, sondern das uns zum Nachdenken und zum Umdenken führen will. Schon Johannes der Täufer rief am Jordan, erneuert euer Denken. Ich weiß nicht, bei wem von uns das noch notwendig ist. Wahrscheinlich bei jedem in irgendeiner Form. Wir danken dir dafür, dass du uns aufmerksam machst. Dass auch das, was wir heute Morgen gehört haben, ein Schritt ist auf dem Weg zur ewigen Herrlichkeit, die du uns zugesagt hast. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit, dafür, dass du auf uns achtest und dass du uns auch aufmerksam machst, wo wir in unserem Leben noch etwas bereinigen müssen. Danke für das Wort heute Morgen. Danke für meine lieben Geschwister. Danke für die, die später die Aufnahme vielleicht anhören werden. Segne jeden Einzelnen. Amen. Amen.